Hallo und herzlich willkommen zu Folge 217 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir sprechen der Moritz. Hallo Moritz.
Schönen guten Abend.
Und der Tim. Hallo Tim.
Einen herzlichen Gruß aus Berlin.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zuerst mal möchten wir uns ganz kurz an dieser Stelle entschuldigen, weil wir eine neue Software benutzen, die Qualität noch nicht so gut ist. Das ist uns bewusst, wir arbeiten dran und wir wurden auch schon mal diesbezüglich angeschrieben. Sagt uns gerne, schreibt uns gerne an diesbezüglich auch, ob es sich verbessert oder nicht in den nächsten Wochen und so. Wir hoffen, dass wir das hinkriegen. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über Zuschriften zu inhaltlichen Themen, sonstigen Themen, Wünschen, Vorstellungen an den Podcast. Und wenn ihr mit uns einverstanden seid oder nicht, schreibt uns das gerne, gebt uns eine gute Bewertung, das hilft uns auch weiter oben zu sein in diesen ganzen Podcatchern. Und genau, am meisten freuen wir uns aber, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet, weil dafür machen wir es. Also vielen Dank fürs Zuhören wieder mal und viel Spaß mit der Folge.
Genau, und ein bisschen mehr Spaß als schon häufiger die letzten Wochen werden wir heute vielleicht hoffentlich auch haben, da wir ja zumindest einen Sieg besprechen werden. Das ist ja schon mal ganz positiv. Und vorab starten wir, glaube ich, noch mit einer ganz kleinen Info, die uns wahrscheinlich alle diese Woche kurz hat aufhorchen lassen, nämlich, dass André Hoffmann endlich einen neuen Verein gefunden hat. Und zwar nach Bulgarien wechseln wird zu Levski Sofia. Hat euch diese Nachricht überrascht? Hat euch das kalt erwischt? Oder wart ihr eher froh, dass überhaupt irgendwie unser ehemaliger Kapitän endlich einen Verein gefunden hat?
Ich glaube, Sofia stimmt, aber es ist irgendwie ein anderer Verein aus Sofia. ZSKA oder so. Naja, ich muss sagen, ich bei Vereinen aus Bulgarien, da bin ich ja dann fast traurig, dass man ihn, dass der Vertrag ausgelaufen ist und man ihn ablösefrei hat gehen lassen, weil man hätte ja sonst noch eine Weiterkaufoption in den Vertrag schreiben lassen können. Da nehmen doch Karrieren nochmal eine ganz neue Wendung in Bulgarien. Nein, keine Ahnung. Spaß beiseite, ist doch cool, dass er einen Verein gefunden hat. Und ob ich jetzt bulgarische Liga gucke, ich glaube eher nicht.
Ja, ich musste kurz an diese, ich weiß nicht, was das, diese Fußballmanager-Dings, der CSSKFA hat André Hoffmann verpflichtet. Ja, ich dachte erst, okay, Mist, aber immerhin Sofia dann und er hat das ja anscheinend auch bewusst so gewählt, hätte auch zweite deutsche Liga spielen können. Deswegen ist ja auch ganz geil. Also da habe ich schon auch manche Fußballer immer mal drum beneidet, dass wenn sie wollten, wenn sie auf diese ganz große Bühnenkarriere verzichten können, dann können die ja auch wirklich echt rumkommen so und ziemlich geile Stationen so durchmachen. Ich meine, gibt nicht so viele, die das so exzessiv machen, wie unser Lutz Pfannenstiel zum Beispiel, aber das ist schon eigentlich eine geile Sache. Dann lebst du halt mal ein paar Jahre in Bulgarien. So, cool. Also von der Seite dann viel Spaß in Bulgarien.
Außer man braucht halt irgendwie so die Heimat um sich herum, so wie Giovanni Arc, der ja in seiner ersten Auslandsstation bei uns nicht so warm geworden ist, jetzt aber direkt nach seinem Wechsel zu Red Star Paris durchgespielt hat, 3-0 gewonnen hat und auf Platz 2 der zweiten Liga in Frankreich steht. Also mal schauen, wo es dahin geht. Ja.
Sehr schön.
Ja, stark. Tim hat auf jeden Fall schon richtig Recherchearbeit geleistet und wird halt Red Star Paris anscheinend sehr eng begleiten in dieser Saison. Finde ich sehr gut.
Ja, ist auch einfach ein geiler Name.
Mal sehen, wer von uns ZSKA Sofia eng begleiten wird, aber wird mit Sicherheit auch ab und zu mal die ein oder andere Info rüberschwappen. Bin ich wirklich gespannt, was da passiert. Vor allem dachte ich halt im ersten Augenblick, ja okay, wenn er diesen Weg geht, dann werden die wahrscheinlich europäisch spielen, ist aber nicht der Fall. Das hätte ich auch irgendwie ganz cool gefunden, wenn er das noch mitgenommen hätte, aber ja, lassen wir uns mal überraschen, was da am Ende dabei rauskommt und würde aber vorschlagen, dass wir uns dann wieder mehr mit dem Hier und Jetzt beschäftigen und ja, und das Hier und Jetzt bedeutet eben, dass die Fortuna ein relativ anspruchsvolles Auswärtsspiel bei Preußen Münster letztendlich siegreich gestalten konnte mit 2-1 und damit zumindest wieder den Anschluss ans Tabellenmittelfeld hergestellt hat. Und das ist, glaube ich, wenn wir uns die Situation nach den ersten beiden Spieltagen nochmal vor Augen führen, der erstmal ein ganz, ganz wichtiger Schritt.
Auf jeden Fall. Ja. Also momentan, keine Ahnung, habe ich in dieser Saison spielerisch die schönsten Erinnerungen eigentlich an die Vorbereitungsspiele, weil ich ja auch zwei Spiele nicht sehen konnte. Da war eigentlich die höchste spielerische Klasse zu sehen und von daher momentan muss man erstmal, glaube ich, gucken, dass die Ergebnisse stimmen.
Das stimmt. Das Ergebnis stimmte ja dann auch. Die große Überraschung vor dem Spiel war sicherlich Simasuso auf der linken Außenbahn. Ähnlich wie Eguli vor ein paar Tagen. Jetzt kann, den man unbedingt in der Startelf gesehen hätte, der aber als linker Schienenspieler in der Fünferkette agierte. Weil man ja trotz Emmas Rückkehr auf die Bank ja auf links jetzt tatsächlich sehr, sehr blank war, ne? Konnte man dann schon verstehen, dass man das so macht.
Ja, also man könnte ja wirklich auch sagen, dass so im Grunde genommen die 5 beste Option für diese für diese Stelle als Schienenspieler auf der linken Seite ist, ne? Wenn Lenz, wenn Emma, wenn Rossmann und wenn Lundahl ausfallen. Also Lundahl natürlich ja irgendwie auch erstmal der erste Kandidat für rechts, aber der konnte ja auch eben nicht spielen. Dass man halt Zimbo halt aufgestellt hatte auf dieser rechten Schiene. Es ist ja auch nicht seine Idealposition. Sicherlich ganz, ganz spannend, dass dann insgesamt 4 Fortunen ihr Startelf-Debüt gegeben haben mit Suso, mit Daland, mit Cela und mit Breithaupt. Und von daher waren wir, glaube ich, alle sehr gespannt, was am Ende da dabei rauskommt, ob man vor allen Dingen auch sehen kann, dass die Mannschaft einen Schritt nach vorne gemacht hat. Das war ja auf jeden Fall erstmal nicht wirklich der Fall. Also ich fand es sehr bemerkenswert, dass man sofort sehen konnte, zumindest in den allerersten Minuten, dass man eigentlich wieder zurück zu dem wollte, mit dem man zu dem Spielstil wollte, mit dem man eigentlich mal angetreten war vor der Saison, nämlich relativ hoch zu attackieren, früh zu pressen. Das konnte man schon sehen. Man konnte allerdings auch sehen, dass Münster genau den gleichen Plan hatte und das einfach viel, viel besser und eingespielter umsetzen konnte.
Wir haben jetzt das Spiel zwar zusammen gesehen, aber ich möchte dir da auf jeden Fall trotzdem zustimmen, dass eigentlich die Pläne ein bisschen ähnlich waren am Anfang, ne? So, und auf der einen Seite hat es halt ziemlich gut funktioniert und auf der Fortuna-Seite ja leider gar nicht.
Ja, also Zugriff zum Spiel hat man nicht gesehen. Was man sagen muss, klar, die Preußen haben immer wieder relativ schnell den Ball zurückerobert, wenn, und da hat der Plan geklappt und dadurch hatten die auch so viel Ballbesitz. Dadurch können sich natürlich Kreativspieler auch entfalten, wenn man erstmal im Ballbesitz ist. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass auch Oliver Batista Meyer irgendwie in der ersten Halbzeit einen Unterschied gemacht hat, wo der überall aufgetaucht ist und was der alles für coole Ideen hatte. Das hat man bei der Fortuna verzweifelt gesucht, so einen Kreativspieler. Also, wenn man mal im Ballbesitz war, dann mal eine gute Idee. Schwer zu sehen. Also überhaupt die Idee, wie man nach vorne kommen wollte, war in der ersten Halbzeit schwer zu sehen. Also am ehesten vielleicht noch über Flanken auf eine gut besetzte Box, aber man kam ja einfach auch kaum dazu, weil man nicht im Ballbesitz war.
Also ich fand das auch ziemlich eklatant, ja.
Ich habe die erste Hälfte zusammengefasst und übertitelt im Nachhinein mit Fortuna versucht, sich aus dem Pressing zu befreien. Das war quasi die erste Hälfte eigentlich. Also das war von Fortunas Seite aus das, was passiert ist, hatte ich das Gefühl.
Ja, kann man eigentlich sehr gut so zusammenfassen. Und es hat halt vorne und hinten nicht geklappt. Und das war einfach auch ja zum Verzweifeln. Also ich glaube, Daniel Thun hatte einfach auch den Kaffee offen, hat man in der Halbzeit auch gesehen, ne? Als er hat er irgendwie so eine Flasche weggeschmissen und war völlig verzweifelt. Was ist denn da eigentlich dann schiefgelaufen? Ja. Warum hat das bei Preußen so geklappt und bei Fortuna nicht? Einfach weil das gemeinsame Spiel gegen den Ball noch nicht funktioniert, weil man noch nicht so lange zusammen ist. Also
ich glaube, es ist halt so ein bisschen beides, ne? Also zum einen funktioniert halt dieses frühe Pressing nicht so gut. Das hat ja Thun dann auch in der Pressekonferenz irgendwie nach dem Spiel auch nochmal versucht zu erklären, dass es da einfach große Lücken gab, dass irgendwie Breithaupt sich noch nicht so richtig eingefunden hatte, dass er immer mal nicht so gut stand, auch wenn ich ihn eigentlich jetzt nicht so schwach gesehen habe wie Thun, glaube ich. Aber ja, und vor allen Dingen, dass man es wohl in der Verteidigung irgendwie nicht so gemacht hat wie besprochen, ne? Dass man vorher den Plan hatte, dass halt der linke und der rechte Innenverteidiger, also Schmidt und Darland jeweils, dass die sich um den, wie Thun es gesagt hat, den breiten Stürmer der Münsteraner kümmern wollten. Also quasi, wenn Münster Ballbesitz hatte, den etwas weiter diagonal vom Ball entfernt stehenden Münsteraner Stürmer, dass die den jeweils aufnehmen sollten. Das hat man dann aber nicht gemacht, sondern ist dann so ein bisschen in dieser Position halt verharrt mit der Dreierkette, hat sich dann nicht an den Stürmern orientiert, sodass halt jeweils Suso und Zimmermann von den Flügeln den breiten beziehungsweise den ballfernen Stürmer in dieser Situation dann verteidigt haben, was eben dann im Umkehrschluss bedeutet hat, dass die beiden nicht mehr frei waren, um halt offensiv vorne mit drauf zu gehen, um durchzuschieben, so dass du halt Druck machen konntest und die Räume eng machen konntest. Und das hat man auch gesehen. Die Räume zwischen Offensive und Defensive waren immer mal wieder sehr, sehr groß und sehr weit offen. Und da hat halt Münster immer wieder reinspielen können, viel mit diesen kurzen Pässen, aber halt auch immer mal zur Variation, beziehungsweise auch wenn es keine andere Option gab, einfach mit einem langen Ball, meistens auf Lars Lukocs, der das halt auch eigentlich immer sehr, sehr gut verarbeiten konnte und da auch wirklich ein, zwei Mal wirklich in allerletzter Sekunde von Tim Oberdorf halt irgendwie noch abgegrätscht werden konnte. Ja, war wirklich eklatant zu sehen, fand ich, dass Münster da halt einfach sofort den offensiven Plan halt eben durchsetzen konnte. Es war ja nicht nur der defensive Plan im Pressing, der halt funktioniert hat, sondern auch offensiv hat Münster ja einfach viel, viel besser ausgesehen. Also wir können ja gleich nochmal irgendwann die Zahlen dazu nennen, die Statistiken im Ballbesitz und zur Passquote. Also das war ja wirklich ein Klassenunterschied. Und Fortuna, Morozov es gesagt, hat sich eigentlich die ganze Zeit versucht, aus dem Pressing zu befreien. Und das sagt ja schon irgendwie auch einiges aus, ne? Weil es ging wirklich dann relativ schnell nach den ersten 5 Minuten ja eigentlich schon nicht mehr darum, ob man irgendwie noch versucht, ein eigenes Spiel zu initiieren, sondern wirklich nur noch darum, schafft man es, sich aus dem Pressing zu befreien, hat man überhaupt genügend Luft, um halt einen langen Ball in die gegnerische Hälfte zu schlagen. Das war ja wirklich irgendwie alles, was man noch zustande bekommen hat, aber dass man mal wirklich zwei oder drei Spieler hintereinander am Ball hatte, das kam ja wirklich nicht vor, so dass eigentlich der Ball immer sofort wieder weg war, so dass die Münsteraner sich wieder in ihre Ballbesitzformationen stellen konnten, sich formieren konnten, ihre Kurzpässe spielen konnten und dann halt immer irgendwann der steile Ball in die Spitze kam.
Ja, also ich weiß gar nicht, wie viel wir über, also vor allem, wenn wir jetzt über den Anfang bis zur ungefähr 40. Minute sprechen, wie viel wir über den Fortuna-Ballbesitz sprechen müssen überhaupt, über Ballaktionen. Aber ich fand schon auch eklatant, was da schiefgegangen ist gegen den Ball. Und ich glaube, ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Ich meine, Thune hat diesen einen Anhaltspunkt gegeben, den kann ich sehr gut verstehen. Dann gab es aber ja die Situation, dass die Fortuna trotzdem schon auch versucht hat, diese Raute von Münster zu kontrollieren, indem man das Zentrum relativ stark besetzt. So, und da hatte ich dann aber das Gefühl, wir sprechen jetzt immer noch gegen den Ball. Ja, mit dem Ball kam ja quasi nicht vor. So, und da hatte ich das Gefühl, man hat irgendwie so eine Art Raumdeckung versucht und war dabei aber auch sehr, sehr weit auseinander, sodass die Münsteraner, die viel, viel kompakter sind, also die haben einfach viel kürzere Passwege die ganze Zeit gehabt oder relativ kurze Passwege, bis sie dann den einen Weg, einen Pass in die Tiefe spielen konnten. Und da stand immer so ein Kreis an Fortuna-Spielern um diese Münsteraner mit dem Ball im Mittelfeld rumrum, die halt diese kurzen Pässe im Zentrum gut spielen können, wegen ihrer Raute, wo sie eng beieinander sind. Aber diese Raumabdeckung hat überhaupt nicht funktioniert. Und da habe ich auch tatsächlich, ich habe wirklich einfach nicht verstanden, was passiert da gerade. Und ich habe auch hinterher nicht ganz verstanden, warum wird es besser. Aber das fand ich total eklatant, also weil es auch einfach auffällig war. Er hat ja diesmal nicht gespiegelt direkt, Daniel Thune, aber er hat schon diese Raute da irgendwie versucht aufzunehmen, indem er gefühlt immer so einen Kreis um die Raute herumgebaut hat. Und diese Raute war aber viel flexibler und da haben sich einfach immer wieder Anspielstationen geboten, um dann eben diese Pässe auf die Kette zu, also eben in die ganz in die Spitze spielen zu können.
Ja, die Münsteraner haben es ja einfach immer wieder geschafft, eben auch diese Dreiecke zu bilden. Ne? Und ich weiß auch nicht genau, was da jetzt das Problem gewesen ist, neben dem, was Thune da irgendwie schon angesprochen hat, dass man es halt nicht geschafft hat, weil man hatte eigentlich immer 4 oder 5 Spieler rund um den Mittelkreis herum. So, du hast es ja wirklich ganz eigentlich genau. Auch geschafft, das
Zentrum
zu verdichten.
Aber die genau, so die waren Abstände, da.
Ne, Münster war auch wirklich
das hat überhaupt keinen Sinn gemacht.
Münster war auch ja über die Außen so harmlos, dass du dir das ja auch wirklich leisten konntest, das Zentrum komplett zuzustellen. Trotzdem hat Münster halt durchs Zentrum gespielt und trotzdem war es halt ständig gefährlich. Ne? Also da konnte man halt schon sehen, dass es da wirklich noch vielleicht die ein oder andere Trainingseinheit braucht, um sich da halt irgendwie gegenseitig aufeinander abzustimmen. Man kann halt wirklich nur hoffen, dass das eben halt auch wirkt, dass man da jetzt hoffentlich nochmal in die Arbeit geht unter der Woche und sich dann vielleicht am Sonntag da schon etwas verbessert zeigen kann. Aber in der ersten Halbzeit war das ja wirklich, war das ja wirklich grauenvoll anzuschauen, was dann ja letztendlich dann wirklich auch in absolut unterirdischen Zahlen resultiert hat. Ne? Also ich glaube, nach dem ersten Spielviertel, also zur Hälfte der ersten Halbzeit, hatte Münster einen Ballbesitz von 76% und eine Passquote von 97%. So, ne? Und das, also gerade diese, es ist eigentlich beides fast nicht zu glauben, aber gerade diese Passquote, das zeigt ja auch, dass Düsseldorf, also dass die Fortuna da gar nicht geschafft hat, auch nur irgendeine Einstellung zum Spiel zu finden, beziehungsweise eigentlich Quatsch, was ich sage, so, es ist ja nicht die Einstellung, die gefehlt hat, sondern man hat sich einfach nicht vernünftig im Block halt eben formieren können und halt eben zusammen als Mannschaft verteidigen können. Und und so kommen dann halt eben diese wirklich absolut katastrophalen Zahlen letztendlich bei raus.
Ja, ich möchte nochmal kurz sagen, dass auch du eben ja gesagt hast, Münster war in allem besser. Das stimmt. Aber Münster war auch in allem besser als das Münster von letzten Jahr, was ich so gesehen habe. Also ich muss sagen, klar, die Fortuna hat überhaupt keinen Zugriff bekommen auf das Spiel und da waren eklatante Lücken, wie ihr gesagt habt. Tim Breithaupt hat ja auch gesagt nach dem Spiel, irgendwie heute wäre noch nicht alles reibungslos gelaufen, so in etwa, und hat dann auch gesagt, ich muss die Jungs noch besser kennenlernen und anscheinend auch noch besser kennenlernen, wie die so rumlaufen. Also irgendwie die Abstimmung, dass die dann noch nicht klappt. hat er selber so gesehen und hat dann auch gesagt, in der zweiten Halbzeit war es ein bisschen besser, aber das muss alles noch besser werden. Aber ich finde auch, dass Preußen Münster mich schon auch positiv überrascht hat, dass sie das halt direkt auch so ausnutzen konnten, diese Abstimmungsprobleme im Pressing der Fortuna. Gerade in der ersten Halbzeit sah das für mich nicht nach einem Abstiegskandidaten aus. Das möchte ich hier auch nochmal zum Besten geben.
Ja, also würde ich auch ganz klar sagen. Also wenn die das einigermaßen so beibehalten können, dann sind die auf jeden Fall dieses Jahr kein Abstiegskandidat. Also haben natürlich da jetzt auch wirklich einen interessanten jungen neuen Trainer, der es da jetzt in kurzer Zeit geschafft hat, sein System zu implementieren. Ja, sicherlich super spannend zu beobachten. Eins der spannenderen Teams in der Liga, aber es darf halt trotzdem, finde ich, halt keine Entschuldigung sein. Ne? Also wenn man sich anschaut, was man alles an Qualität halt in diesem Sommer geholt hat, wie früh die Spieler halt irgendwie auch da waren, dann muss man jetzt halt einfach mehr sehen und dass man es halt irgendwie, dass man einfach das Gefühl hat, man sieht jetzt halt noch weniger als das, was man halt irgendwie in den Spielen 1 und 2 gesehen hat, von dem, mit dem man eigentlich angetreten ist. Das finde ich halt wirklich eklatant, vor allen Dingen, weil ich meine, du gehst ja irgendwie in so ein Spiel rein und bist ja gar nicht überrascht, dass halt Preußen Münster, halt mehr Ballbesitz hat und dass die dich halt so ein bisschen herspielen, sondern du bist eigentlich nur überrascht, wie krass das ist so. Aber eigentlich finde ich, sollte bei der individuellen Qualität, die wir im Kader haben, darf es halt eben auch nicht selbstverständlich sein, dass Münster überhaupt mehr Ballbesitz hat. Aber das überrascht uns ja schon gar nicht mehr. Von daher, ja, weiß ich nicht. Also finde ich, ist natürlich jetzt irgendwie auch vielleicht ein bisschen unfair, das alles irgendwie an so einem Spiel halt aufzuhängen. Wenn man jetzt wirklich sich anfängt, große Sorgen darum zu machen, wie das jetzt irgendwie weitergehen soll, spielerisch, weil einfach diese Diskrepanz halt so groß ist, ne, zwischen dem, was halt irgendwie Münster am fünften Spieltag irgendwie in der Lage ist zu zeigen und die Fortuna. Aber ich finde schon, dass in einer gewissen Weise dieser Vergleich halt schon auch legitim ist.
Ja, aber ich kann mich jetzt erinnern, vor dem Spiel, was ich gesagt hatte, war, dass jetzt ja da doch nochmal zwei komplett neue, Sima Suso hat niemand erwartet, damit ein dritter komplett neuer Spieler in diese Mannschaft reingekommen sind. Ich möchte einfach in den nächsten Wochen sehen, dass sich da irgendwie so eine Art Stamm, sagen wir mal 9 oder Stamm 8, bei den 11 Spielern herauskristallisiert und auch irgendwie mal überlegt wird, was ist denn eigentlich unser Plan von Fußball, wie wollen wir eigentlich spielen, weil also mir ist das, es sind schon wieder so viele Wechsel und wir wechseln das System noch einmal, da kann sich ja auch Automatismen überhaupt nicht, klar, die probieren irgendwie Unterschiedliches im Training, aber es muss ja auch einfach mal ein Matchplan aufgehen, damit man Selbstvertrauen bekommt. Also ich glaube, dieses ständige Rumgewechsel und dann funktioniert's nicht und dann hat Preußen Münster ständig den Ball und die Abstimmung ist nicht, die führt dann auch dazu, dass man dann verunsichert ist, weil man nicht an den Ball kommt und irgendwie so einen Fehler macht, wie Kenneth Schmidt dann auch einen Fehler macht und Batista Meier mal den Ball einfach so herpasst. Irgendwann Mitte der ersten Halbzeit. Also damit macht man ja eine Mannschaft nicht stark und deshalb, du hast recht, dass super viele Neuzugänge früh da waren, aber ein paar von denen, die jetzt auf dem Platz standen, sind halt einfach auch erst am Ende der Transferperiode gekommen und ich erwarte jetzt einfach in den nächsten Wochen, dass man sieht, auf wen setzt eigentlich Daniel Thune und dann vielleicht auch Automatismen mal greifen.
Ja, vielleicht können wir noch so die ganz grundsätzliche Diskussion ans Ende vom Spiel packen und gucken, dass wir irgendwie in dem Spiel auch noch ein bisschen weiterkommen.
Ja,
haben uns da jetzt schon so ein bisschen verloren, weil es auch einfach viel zu spannend eigentlich ist, genau da jetzt reinzugehen. Ja, aber wir können auf jeden Fall dann auch noch mal kurz nachschieben, dass ja zu dem Zeitpunkt, als halt diese eklatanten Ballbesitz-Statistiken auftreten, die Fortuna seit einigen Minuten dann auch endlich, könnte man sagen, hochverdient zurückliegt. In der 19. Minute gibt es eine Ecke von der linken Münsteraner Angriffsseite. Und ja, die Fortuna verteidigt es unglaublich naiv. Vergisst halt komplett, dass halt noch ein Münsteraner Spieler im Rückraum genau an der Strafraumkante steht, der wird flach angespielt und dann eben auch nicht hart angelaufen, so, also das wäre ja schon auch noch möglich, sich da halt irgendwie mal da dazwischen zu werfen, sondern eigentlich gucken alle nur völlig entsetzt auf den Ball, der wird dann gar nicht richtig getroffen, sondern prallt dann mit so einer Art mit so einer Art Topspin-Drehung irgendwie zum rechten Fünfereck, wo dann Simon Scherder komplett alleine steht und eben zum 1:0 einschieben kann. Das Abseits wird am linken Fünfereck halt noch aufgehoben. Ich glaube, wir dachten alle wahrscheinlich ganz kurz so, das könnte noch Abseits sein, vielleicht sind wir da nochmal aus dem Schneider, aber dem war eben nicht der Fall, so dass halt Münster dann eben führt. Und ja, die Fortuna schafft es dann eigentlich auch in den nächsten Minuten nicht wahnsinnig viel besser ins Spiel zu kommen, auch wenn, finde ich, ab da so dieser größte Münsteraner Angriffsdruck zumindest ein klein bisschen nachlässt.
Ja, weil Münster mal einen Tritt rausnimmt, ne? Aber und nicht konsequent auf das 2:0 geht, das ist vielleicht ganz schön.
Ja, ich würde sagen, man versucht dann irgendwann Stück für Stück ein bisschen weiter nach, also auf der linken Seite ein bisschen weiter auszuweichen auf die Flügel und somit muss Lia ein bisschen in Aktion zu bringen, habe ich das Gefühl. Also, dass der ein bisschen weiter rausgeht und kommt ja dann vor der Halbzeit irgendwie zu so ein paar Ballaktion, was ja, also das ist wirklich sehr, sehr wenig, aber das gab es vorher einfach die ganze Zeit nicht.
Ja, ich finde es auch bemerkenswert, dass das 0:1 fällt ja nach so einer kurzen Ecke und dass Preußen Münster diese kurzen Ecken, also die haben ja auch im Eckenverhältnis irgendwann 6:0 geführt, noch ein paar Mal ausgepackt hat und immer wieder mit Erfolg und Fortuna ein ums andere Mal wieder überrascht hat, obwohl es wieder eine kurze Ecke war. Also ja.
Ich möchte aber noch. Ich glaube, Fortuna hatte irgendwie immer so, hatte immer das Gefühl, dass Fortuna halt bei Momenten, wo halt der Ball im Aus war, wie bei einer Ecke immer erstmal durchgeatmet hat und gedacht hat, so, okay, jetzt können wir uns gerade mal sammeln. Und dann irgendwie gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ja, dass es halt irgendwie dann auch direkt weitergehen kann und dass es dann halt eben nicht nach Schema F irgendwie weiterläuft. Aber du hast schon ganz recht, Moritz, es wird dann zumindest je näher es halt zur Halbzeit geht, irgendwie immer etwas besser. Also ich habe mir dann hier in der 36. Minute notiert, dass die Fortuna wirklich die erste richtige Ballbesitzphase hat. Also da entsteht dann auch nichts draus und danach ist es halt irgendwie auch erstmal wieder vorbei, also wirklich nur eine kurze Ballbesitzphase, aber trotzdem ist es halt eben das erste Mal in der 36. Minute, dass man halt irgendwie von hinten nach vorne spielt und einfach den Ball mal in den eigenen Reihen behält und mal ein bisschen laufen lässt. So. Und das ist ja schon auch einfach was sehr, sehr wichtig ist, damit man eben halt eben nicht nur, weil man gerade eine Ecke hergeschenkt hat, sondern eben, dass man einfach auch mal vorne mit dem Ball am Fuß mal ein bisschen durchatmen kann. Und ja, genau. Und man schafft es dann halt wirklich in den letzten Minuten vor der Halbzeit, dass dann irgendwie Muslia das ein oder andere Mal da im linken Halbraum irgendwie aufdrehen kann und mal irgendwie einen halbwegs gefährlichen Pass irgendwie schlagen kann, sodass man halt zumindestens natürlich nicht mit einem guten Gefühl in die Halbzeit geht, sondern wahrscheinlich komplett alle in der gleichen Stimmung wie Daniel Thunes halt gewesen ist, nämlich richtig angepisst und besorgt wahrscheinlich auch, aber trotzdem zumindest mit diesem kleinen Hoffnungsschimmer, dass halt dass es halt eben nur 1:0 steht und dass halt eben in diesem Spiel noch nichts verloren ist.
Ja, ich möchte dieses unterstreichen mit dem, dass es nur 1:0 steht. Also nach dem, was wir jetzt besprochen haben, was halt vor allem auffällig war und uns ja auch so ratlos zurückgelassen hat, war ja dieser hohe Ballbesitz von Preußen Münster. Aber die haben ja jetzt auch Fortuna mit dem Ballbesitz nicht hergespielt. Also beim X-Goal-Wert von Preußen Münster steht da jetzt irgendwie nicht 3 oder 4, sondern das 1 bis 2 Tore fasst schon ganz gut zusammen und man kann halt dann froh sein, dass es nur ein Tor ist. So bleibt halt dann die Hoffnung, dass in der zweiten Halbzeit ein ganz anderer Wind weht.
Ja, ich möchte noch einen ernst gemeinten positiven Aspekt, eigentlich mein Highlight aus der ganzen ersten Halbzeit, noch herausheben. Da bin ich vorhin so drüber gebügelt. Aber in ungefähr der 5. Minute hat die Fortuna aus einem Einwurf heraus sofort eine eigene Flanke kreiert mit einer Kopfballgelegenheit für Jan Sela. Ein absolutes Highlight, dass ein eigener Einwurf nicht zu sofortigem Ballverlust und oder Konter oder Einwurf für den Gegner resultiert. Also da war ich sehr froh und bitte weiter so.
Kommt aufs Highlight-Video für die Saison, ja?
Ja, für mich ja.
Okay.
Man muss ja schätzen, was man.
Ja,
die wo Verbesserungen sind, schön. Muss man sie auch benennen, ja?
So. Ja, ja, ja. Schöne Beobachtung, die Entstehung. Aber dieser Kopfball ist in meinen Notizen unter Kopfballchen vermerkt.
Ja, und außerdem kann man, glaube ich, auch noch mal Situationen. Also man kann schon auch nochmal feststellen, dass das halt, wie du es, glaube ich, gesagt, in der 5. Minute stattfindet. Die Fortuna hatte ja durchaus noch den ein oder anderen Einwurf in der Partie, wo es eigentlich dann genauso gelaufen ist, wie es halt immer läuft. Nämlich der einwürfende Spieler schaut hilfesuchend und hektisch irgendwie 10 bis 12 Sekunden umher, muss dann halt irgendwann einen Verlegenheitseinwurf ausführen, der in einer Torchance für den Gegner resultiert. Also so allzu viel Positives, glaube ich, kann man aus diesem singulären Ereignis nicht mitnehmen.
Drei Einwürfe, ein Gegentor oder so.
Ja, und ich finde auch wirklich aus den Zahlen zur Pause, die sich so etwas verbessert haben, mit nur 72% Ballbesitz für Preußen Münster und 94% angekommenen Pässen, 420 Pässe zu 160 Pässen insgesamt. Also das sind halt wirklich schon Zahlen gegen ein Team, das wirklich bei allem Respekt deutlich weniger individuelle Qualität halt eben im Kader hat. Das darf so einem einfach nicht vorkommen. Das ist halt wirklich das Beste, was man halt eben mitnehmen kann, dass man mit einem Tor zurückliegt. Und ja, Moritz, du hast schon gesagt, es wird nicht gewechselt. Hat dich das überrascht? Oder warst du eigentlich auch, genau wie Daniel Thun, der Meinung, dass man ja jetzt irgendwie in der Pause vielleicht das ein oder andere anpasst und dann die 11 aus der ersten Halbzeit nochmal eine neue Chance bekommen sollten?
Also vor allem, weil mich dieser komische Mittelfeldreis, den die Fortuna da immer so gebildet haben, um diese Raute herum von Münster, wo die ja trotzdem relativ nach Belieben immer wieder auch an die 16er-Kante passen konnten und sowas, da war ich doch einfach sehr, sehr verwundert, wie das aussah. Und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass es wieder einen Move zurück gibt zur Viererkette, mit zwei Sechsern davor, um irgendwie diese gefährlichen Pässe abzufangen, also mit klaren Sechsern. Aber weil ich nicht so genau sehen konnte, warum das so schief ging, würde ich da auch sagen, dann überlasse ich auch dem, der es wissen muss, die Entscheidung, das zu ändern in der Halbzeit.
Ja, höhere Geometrien, ne? Kreise, Rauten. Ich
ja,
muss sagen,
genau.
Letztlich war ich nicht nur überrascht, sondern irgendwie war ich schon fast empört, dass also nach dieser ersten Halbzeit nicht gewechselt wird. Allerdings habe ich auch nicht so direkt auf dem Schirm gehabt, welchen Wechsel ich jetzt vollzogen hätte, aber es ist ja auch nicht wirklich besser geworden, finde ich. Direkt zum Anfang der zweiten Halbzeit. Also
ja, es wird wirklich auch erst besser, als man halt eben in der 60. Minute
richtig.
Rasmussen für Schmidt bringt, der eigentlich, finde ich auch, kann man das ruhig auch nochmal sagen, eigentlich von allen den gebrauchtesten Tag hatte. Also auch da hat mir wirklich nicht gut gefallen, aber Schmidt war für mich eigentlich der größte Unsicherheitsfaktor in der Partie, also auch gerade im Spiel nach vorne. Da den einen oder anderen Ball hergeschenkt hatte, da irgendwie auch schon gelb gesehen. Also war ein ziemlich logischer Wechsel, dann Rasmussen zu bringen und dann eben auch auf Viererkette umzustellen, auf mehr Risiko zu gehen. Und das wäre schon noch was gewesen, was ich mir eigentlich in der Halbzeit gewünscht hätte. Und Vielleicht sogar auch schon vorher. Also das sagt sich natürlich im Nachhinein immer leicht, aber wenn ich mir überlege, was ich mir halt bei Bekanntgabe der Startaufstellung gedacht habe, also da haben wir ja auch ein bisschen hin und her geschrieben, wie wir das halt irgendwie immer so tun. Da haben wir uns ja wirklich auch deutlich gefragt, so wie will man denn eigentlich mit dieser Aufstellung Offensive kreieren? Und die Frage habe ich ehrlicherweise immer noch. Und es kommt wirklich dann, glaube ich, nicht von ungefähr, dass sich das halt eben erst ändert, als man wieder auf Viererkette umstellt eben.
Ja, ich würde slightly widersprechen. Was zumindest die Arbeit gegen den Ball angeht, ist die Fortuna, und jetzt kommen halt wieder so Floskeln, und da denke ich mir, das ist das, was ich sehe, und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass man plötzlich näher dran ist am Mann, dass man ein bisschen giftiger ist, so man provoziert so ein bisschen mehr Hektik bei Preußen Münster, die Pässe kommen nicht mehr so an, man steht denen mehr auf den Füßen. Und das finde ich eigentlich so im Rückblick auch ein bisschen, ich habe mir auch dieses Highlight-Video von Fortuna noch angeguckt, ich weiß gerade gar nicht mehr wer, da aber ungefähr auch ins selbe Horn bläst, so nach dem Motto, ja, nach der Pause, da waren wir ein bisschen griffiger und mehr aggressiv und so. Und das war auch mein Eindruck. Und weil eben in dieser ersten Halbzeit der Eindruck so war, die sind immer wieder so weit weg von den vom Ball eigentlich, so, ne? Das ist ja so, und ich konnte es mir nicht erklären. Und wenn mir dann hinterher so ein bisschen erklärt wird, ja gut, in der zweiten Halbzeit, da haben wir uns jetzt mal überspitzt gesagt ein bisschen mehr angestrengt, weil der Trainer uns voll angekackt hat in der Pause. Ja, also das habe ich wahrgenommen, dass das so war, aber wirklich besser wurde es, wie ihr sagt, dann später erst.
Ja, aber es ist ja trotzdem die Frage, wenn wir jetzt gleich zu den zwei Toren, die geschossen wurden, kommen, die sind ja beide Standardsituationen. Klar, man stand den Preußen mehr auf den Füßen, wie du gesagt hast, und dadurch hat man dann auch Ballgewinne eher provoziert. Aber war dann der Plan, dass man einen hohen Ballgewinn hat und Muslia einen Steckpass spielt und Zilla den erläuft oder Itten? Das war doch der Plan, schätze ich. Weil die Flanken, man hat in der ersten Halbzeit irgendwie mal eine Flanke von Suso gesehen, das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und ehrlich gesagt, wenn man die zwei Standardsituationen, zu denen wir gleich kommen, nicht gehabt hätte, sehe ich nicht, wo man da am Sonntag ein Tor gemacht hätte.
Ja, es ist schon sehr deutlich, dass man dann halt am Ende die Tore erzielt, indem man halt irgendwie einmal nach einem Eckball trifft und halt einmal per Elfmeter, den man herausgeholt hat, indem man halt einen Freistoß an die Hand eines Abwehrspielers schießt. Das ist alles richtig, aber ich finde schon, dass man sich eigentlich mit dieser Drangperiode, die man halt sofort nach der Einwechslung von Rasmussen hat, das schon auch so ein bisschen verdienen, ne? Und das sind jetzt jeweils keine Tore, die halt irgendwie komplett aus dem Nichts fallen, sondern man ist in dieser Phase halt wirklich sofort überlegen und kann halt eben auch was daraus kreieren. Was ich halt viel, viel eklatanter finde, ist, dass man sich halt eben nach diesem 2:1 sofort wieder zurückzieht und eigentlich danach halt irgendwie kaum noch was zu sehen ist. Also ich würde mir schon auch wünschen, dass man eben auch ohne die Standardsituation auch in der Lage wäre, sich halt irgendwie was rauszuspielen, weil das sieht man halt eben am Ende des Spiels halt schon, da hast du komplett recht, Tim. Dass wenn man, ich glaube, am Ende des Spiels sind die Expected Goals ungefähr ausgeglichen, irgendwie 2,14 von Münster zu 2,1 bei Fortuna. Die gehen dann aber auf Seiten von Fortuna nahezu komplett eben auf Standardsituationen, ne? Und das ist natürlich super nett, wenn man das halt im Arsenal hat, ne? Gerade in der zweiten Liga, das wissen wir, ist das ein Riesenqualitätsmerkmal, wenn du halt darüber Tore erzielen kannst. Aber wenn das halt einfach ausschließlich der Fall ist, dann ja, dann kann dich das halt vielleicht im Abstiegskampf relativ weit bringen. Aber wenn du halt wirklich größere Ambitionen hast, dann reicht das natürlich nicht aus.
Genau, da sieht man, wo halt noch viel gearbeitet werden muss in den nächsten Wochen. Trotz allem muss ich sagen, das 1:1, das ist eine verlängerte Muslia-Ecke. Die Ecken von Muslia finde ich jetzt schon richtig, ist schon cool. Und Itten steht wirklich gut. Also Itten macht auch sein drittes Tor jetzt in der Saison. Man sieht schon, was man an ihm hat, so, also dass er schon so ein Näschen hat für Situationen. Nur leider gibt es die Situation halt im Spiel viel zu selten bisher. Und da muss man halt in den nächsten Wochen dran arbeiten, weil dann sehe ich da schon Qualität, die man auch nutzen kann.
Also genau, jetzt ich würde auch Muslia natürlich auch nochmal hervorheben wollen, auch einfach, weil man im Laufe des Spiels immer weiter merkt, dass der wirklich auch ein Unterschiedsspieler sein kann. Also der hat ja wirklich eine sehr, sehr gute Ballbehandlung und kann sehr, sehr gute Pässe und Flanken spielen und eben auch diese Ecken. Das ist schon mal auf jeden Fall ein Pfund, was man da hat. Und ja, also ich würde auch sagen, dass das Problem dann auch wieder wird, nachdem man diese ja deutlich stärkere Phase hat, 10 Minuten, ne, wo eben die Fortuna wirklich Druck aufbauen kann, wo der Ball ganz gut läuft, wo man immer wieder rauskommt auf die Flügel, um wieder das Spiel breit zu machen, was die Münsteraner ja eigentlich nicht so gerne dann haben, ne, weil sie versuchen ja eher mit einer kompakten Aufstellung da durchzugehen. So, das gelingt dann mal. Und dann führt man 2:1 nach einem, ja, meiner Meinung nach berechtigtem Foul-Elfmeter und sehr, sehr gut geschossenem Elfmeter.
Handelfmeter.
Und Handelfmeter, du hast recht, ja. Genau. Und zieht sich daraufhin ja wieder einfach sehr krass zurück und überlässt halt auch wieder gefährliche Räume an die Münsteraner. Man bleibt natürlich, man versucht irgendwie kompakter zu stehen, aber ist dann teilweise doch so weit weg vom Mann, dass man eben den Münsteranern auch den Ball überlässt in einer Situation, wo sie einfach flanken können, also wo man sie nicht angreift, wo gefährliche Flanken oder Steckpässe in den 16er reinkommen können. Münster hatte am Ende über 30 Pässe innerhalb des 16ers und Fortuna hatte irgendwie, ich weiß es nicht, einstellig auf jeden Fall. Und so durch eine unheimlich hohe Dynamik, die Münster halt auch hatte. Aber man lässt das halt immer so zu, ne? So man zieht sich so weit zurück und will dann kontern. Und dann fehlt der Fortuna für das Kontern doch auch ein bisschen das Tempo.
Ja, man entscheidet sich dann letztendlich auch nicht dazu, mit Hetfa noch jemanden mit Tempo einzuwechseln, sondern bringt dann in der 80. Minute Danny Schmidt für die Offensive und so Tiris, der Breithaupt ersetzt, wo es, glaube ich, einfach nicht weiterging. Also der sah auch ziemlich fertig aus. Ich glaube, bei Breithaupt kann man sagen, ein durchwachsenes Debüt, auch wenn man, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle gesehen hat, was der wahrscheinlich noch für ein Potenzial hat, dass der auf jeden Fall Bock hat, mit dem Ball am Fuß irgendwie auch mal was zu machen. Aber ja, auf jeden Fall auch den einen oder anderen kleinen Fehler drin gab, wo man sehen konnte, dass er vielleicht auch einfach ein bisschen zu viel wollte da in seinem Debüt. Aber ja, genau, wie du sagst, Moritz, also ich glaube, wir fallen hier auch immer ganz leicht irgendwie in diese Falle, dass wir halt irgendwie, sobald wir führen, irgendwie sagen, hey, wir brauchen jetzt Tempo im Spiel. So, es gibt ja schon auch noch andere Sachen, die einem da weiterhelfen. Aber ich stimme dir da wirklich auch hundertprozentig zu, weil sobald man halt führt, gehen wir wieder in den von Daniel Thun ja so häufig und auch in unserem Podcast so häufig angesprochenen Satz mit dem, ja, jetzt werden wir viel aushalten müssen halt über, und das war ja auch in dem Spiel wieder so, und hat Thun ja auch, glaube ich, mal wieder auch in der Pressekonferenz gesagt, sind dann einfach immer gleiche Abläufe. Ab da zieht man sich halt richtig zurück. Man ist überhaupt nicht mehr in der Lage, noch ein eigenes Spiel aufzuziehen. Ist man ja sowieso über die größten Teile des Spiels oder auch der Spiele jetzt seit über einem Jahr unter Tune eigentlich nicht mehr. So dass er dann wirklich die einzigen Möglichkeiten hat, da nochmal ein bisschen Erholung oder Erlösung irgendwie zu bekommen, eben bedeuten, dass du halt einen Ball auf Jonas Niemetz, auf Tim Rossmann gespielt hast und in dieser Saison dann, wenn jetzt ein Rossmann verletzt ist, dann halt eben vielleicht auf Hetfer spielen müsstest. Das klappt aber halt irgendwie dann sowieso irgendwie relativ selten, weil man eigentlich einfach auch kaum in so gute Ballgewinne halt kommt und letztendlich hast du dann ja jetzt am Sonntag eben auch in den Schlussminuten einfach gar kein Tempo auf dem Platz, sodass du halt einfach auch, glaube ich, gar nicht mehr wirklich eine große Chance hast, außer halt in der 85. nochmal eine, wo halt Münster sich auch ziemlich dämlich anstellt, glaube ich, und einen Ball verdattelt, wo dann Itten einfach auch nochmal eine Riesenchance hat, die aber liegen lässt, was ich auch ein bisschen enttäuschend fand, weil ich meine, Itten ist halt irgendwie ein Stürmer, den du ja sowieso sehr, sehr wenig einbindest, aber wenn du halt dann so eine große Chance hast, dann kann man den schon mal machen oder auf jeden Fall wenigstens aufs Tor bringen, aber da sieht man halt auch, dass der, glaube ich, am Ende von dem Spiel ziemlich durch war, weil einfach diese Konzentration nicht mehr vorhanden war.
94. Ja. Gibt es auch nochmal einen Konter.
Ja, genau. Aber ich möchte tatsächlich nochmal sagen, dass es kommt jetzt so ich finde, so ein bisschen entsteht jetzt, wenn man das Spiel nicht gesehen hat, der Eindruck, dass mit der Einwechslung von Rasmussen man sich eine Chance nach der nächsten erspielt. Und das einfach hätte weiter durchziehen müssen und sich dann zu weit zurückgezogen hat und deshalb geht das am Ende so knapp aus. Man muss ja mal die Kirche im Dorf lassen. Also sie haben ja dann auch nicht mit der Einwechslung von Rasmussen, klar, das sah dann ein bisschen danach aus, als hätte man hier eine Chance, irgendwie noch ein Tor zu machen. Aber die haben ja jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gespielt und man brauchte eben zwei Standardsituationen, einen Elfmeter und eine Ecke, eine von den zwei Ecken, die man in dem Spiel hatte, um zu diesen Toren zu kommen. Von daher, im Prinzip hat man auch davor, finde ich, jetzt nicht gesehen, dass das eine absolut begnadete Offensivmannschaft ist. Und mir fehlt einfach noch die Fantasie, wie in den nächsten Spielen aus dem Spiel heraus Tore geschossen werden sollen. Klar, wenn man das Spiel weiter nach vorne verlagert, kriegt man vielleicht noch eine weitere Ecke, die dann wieder gefährlich werden kann. Aber insgesamt war das, gerade was das Offensivspiel geht und in der ersten Halbzeit natürlich auch das Pressing, schon sehr dürftig, sodass am Ende es dann halt nochmal, weil Itten halt diese Chance verdaddelt, richtig haarig wird und Florian Kastmeier zeigen muss, warum er einer der besten Torhüter oder der beste Torhüter der zweiten Liga ist und dann nochmal ein gegen Jorrit Hendricks, das wäre es ja noch, das wäre dieses ausgerechnet, dieses Moment, also einen Schuss von Hendricks aus dem Tor holt und irgendwie am Ende vielleicht sogar wieder zum Spieler des Spiels wird, auch was glaube ich Florian Kastmeier einfach nicht mehr hören kann.
Ja, ich meine, du hast recht, the bar was low, so, ne, also es war jetzt, dass es etwas besser würde, es wäre ja kaum schlechter gegangen. Du hast recht, natürlich hat Münster ja jetzt auch nicht einen Hochkaräter nach dem anderen, auch in der ersten Halbzeit nicht gehabt, aber eigentlich hätte Münster da auch schon deutlich mehr Tore erzielen können. Deswegen haben wir uns schon mit wenig zufrieden gegeben. Also wir haben uns ja nicht zufrieden gegeben, sondern wir haben festgestellt,
wir sind alles andere als zufrieden.
Genau. Gerade. Also eigentlich ist hier niemand wirklich zufrieden. 3 Punkte, sehr schön. Florian Kastenmeier natürlich der hat ja schon ein, zwei gute Paraden gehabt, macht dann nochmal eine herausragende Parade. Ich habe noch eine Frage, vielleicht eher an dich, Tim, weil ich das mit Lou schon besprochen habe. Ich habe das Gefühl, in der Innenverteidigung jetzt fehlt gerade jemand, obwohl Tim Oberdorf auch ein herausragend gutes Spiel gemacht hat, sehr viele Bälle geblockt, sehr viele Bälle abgegrätscht, fehlt aber jemand, der so nach vorne rausgeht und nach vorne verteidigt, wie zum Beispiel Jamil Siebert, das ist ja immer sehr mutig, und ja auch meistens gut gemacht hat, der die Bälle rausgeköpft hat, der aber auch eben die Stürmer, und jetzt sind wir vielleicht wieder beim Anfang mit dieser Pressekonferenz, die Stürmer dann auch aufnimmt, wenn sie entgegenkommen, und da er eigentlich sehr häufig schon so Aktionen unterbunden hat. Und das sehe ich gerade, das ist nicht Oberdorfs Stärke, und da fand ich Daland und Schmidt auch eher hilflos.
Ja, Schmidt habe ich ja jetzt schon ein bisschen länger auf dem Platz sehen können. Den sehe ich auch nicht, dass er das wird. Bei Daland ist jetzt, sind halt einfach die ersten 90 Minuten, die ich von ihm gesehen habe, die waren sehr durchwachsen. Da bin ich gespannt, ob der sich zu sowas entwickeln kann. Ich habe jetzt leider auch da keine Ausschnitte aus den Spielen von der Queen's Park Rangers ohne Ende mir reingezogen. Ob der das vielleicht werden kann. Ich hoffe es so ein bisschen, weil das stimmt schon, was du da sagst. Also das wäre zu hoffen, dass wir einen nach vorne verteidigenden Innenverteidiger besitzen, wenn wir weiterhin mit einer Dreierkette antreten.
Ich glaube, also anhand der Scouting-Berichte, die da so rumgegeistert sind, und ich glaube auch anhand der Aussagen, die er selber getroffen hat, ist er das halt eher nicht. Also müssen uns, glaube ich, da noch ein bisschen, also natürlich müssen wir, ihr habt da komplett recht, wir müssen da noch ein bisschen abwarten, ne? Also das war jetzt eben das erste Spiel in einer Mannschaft, die halt große Probleme hat. Der wird sich mit Sicherheit auch noch ein bisschen steigern können, aber ich glaube halt so derjenige, der halt mit so einem kurzen Antritt halt irgendwie 10, 15 Meter nach vorne prescht, um halt irgendwie einen Ball abzufangen, das ist er halt eher nicht, sondern halt schon eher so ein eher so laid back halt, ne, auch, und von daher auch insgesamt dann vielleicht ein bisschen komisch, dass man sich dann für so einen Verteidiger entschieden hat, wenn man halt eben weiterhin den Plan hat, halt auch irgendwie so aggressiv nach vorne zu verteidigen und früh drauf zu gehen. Bin ich sehr gespannt, wie man das halt irgendwie interpretieren wird in den nächsten Wochen. Und aber wir sollten Daland auf jeden Fall noch weitere Zeit geben, und dann wird er uns hoffentlich auch noch viel Freude machen.
Der möchte ja auch einfach unbedingt mit Haaland zusammen demnächst in der Nationalelf spielen. Da muss er dann schon noch eine Schippe draufpacken. Das ist ja, glaube ich, sein erklärtes Ziel, ne? Glaube ich, 11-1 oder so war das, glaube ich, ne? Hat Norwegen jetzt in der Länderspielpause gewonnen. Ja.
Ja, ihr habt jetzt eben nochmal ein Sonderlob ausgesprochen für Oberdorf. Das ist auf jeden Fall richtig für Kastenmeier sowieso. Kastenmeier übrigens mit seinem 200. Spiel für die Fortuna. Und ist auch schon 28 Jahre alt. Also, da war ich echt ein bisschen überrascht. Also, der ist natürlich irgendwie ein Altarrivierter hier bei uns und irgendwie schon auch ewig dabei. Aber da habe ich dann doch irgendwie geschluckt, weil er für mich irgendwie ähnlich wie Emma Ioa. Er wird halt irgendwie immer, der wird für mich irgendwie immer Anfang oder zumindest Mitte 20 irgendwie bleiben. Dass er jetzt schon so alt ist, fand ich doch überraschend. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass er halt diese 200 Spiele voll gemacht hat. Also, das ist ja gerade in der heutigen Zeit wirklich nicht mehr alltäglich, und deswegen ist es halt immer besonders schön, wenn es halt irgendwie mal ein Spieler schafft, so lange irgendwie bei einem Club zu bleiben. Ich glaube, wir haben ja letzte Woche auch darüber geredet, dass wir auch alle noch so ein bisschen damit strugglen, uns so komplett mit dieser neu zusammengestellten Elf irgendwie zu identifizieren, und umso schöner, wenn es dann halt eben solche Figuren wie Oberdorf oder Kastenmeier gibt, die einem das halt so viel leichter machen und die dann am Ende halt eben auch die Leute sind, die letztendlich dafür sorgen, dass man dann mit diesen 3 Punkten da nach Hause fahren kann.
Definitiv. Also, ich meine, die ganzen Interviews in den letzten Jahren, das ist einfach ein mega cooler Typ. Also der bringt auf jeden Fall Identifikation mit dieser Mannschaft. Und deshalb gönnt man ihn natürlich auch mal einen ruhigeren Nachmittag zu haben und nicht am Ende irgendwie die Kohlen aus dem Feuer holen zu müssen. Aber echt, ich hoffe, dass man mit dem nochmal Bundesliga spielen kann und ja, dass er da noch den ein oder anderen geilen Spruch raushaut. Und also richtig cool, dass er jetzt 200 Spiele hat. Und klar, da muss man dann auch irgendwie nicht mehr, sag ich mal, 21 sein. Sonst kommt man nicht auf solche Zahlen. Und ich bin gespannt, wann, ja, wie viel da noch dazukommen. Also auf die nächsten 200, sag ich mal, das wäre schön. Wo wir gerade bei Zahlen
wir mit
sind.
Wir mit unseren 216 Folgen sind ja auch keine Anfang 20 mehr. Ja.
Aber wo wir gerade bei Zahlen sind, da möchte ich dann doch das nächste Schmankerl rausholen. Ich hatte ja eigentlich darauf gehofft, dass ich das schon während der letzten Saison mal rausholen kann, aber da hat man dann irgendwie nicht konstant genug gepunktet. Nämlich in der ewigen Zweitligatabelle, wenn sie denn nach der Drei-Punkte-Regel berechnet wird, hat man mit den drei Punkten aus Münster die 1000 voll gemacht, hat jetzt 1000 Punkte in dieser zweiten Liga insgesamt geholt. Und was ich noch viel bezeichnender finde, man rückt damit in der ewigen Zweitligatabelle auf Platz 17 vor und steht nun besser in der ewigen Zweitligatabelle da als in der ewigen Bundesligatabelle, gehört also da zu den Top 18 in der Bundesliga nicht mehr. Ich hoffe, wir müssen uns nicht darauf einstellen, dass das eigentlich auch die Stammliga für diesen Verein ist. Ich meine, in meinem Leben kenne ich es nicht anders, aber das hat sich jetzt am Wochenende erst gedreht. Vorher war man in beiden ewigen Tabellen auf Platz 19.
Ja, also ich glaube, wir können trotzdem hoffen, dass vorerst in der zweiten Liga noch ein paar Punkte dazukommen.
ja.
Und das werden sie hoffentlich auch. Trotzdem würde ich, glaube ich, ganz gerne dann jetzt noch die ein oder andere, vielleicht dann doch etwas unangenehme Frage stellen, nachdem wir hier eigentlich ja schon auch ein paar unangenehme Wahrheiten ausgesprochen haben. Und zwar muss ich, glaube ich, vor allem jetzt nach diesem Spiel, was ich ja auch schon angesprochen habe, was vielleicht ein bisschen unfair ist, das jetzt letztendlich auch daran aufzuhängen, weil einfach dieser Unterschied zwischen Münster und Fortuna gerade in der ersten Halbzeit einfach so groß war, muss ich sagen, dass bei mir, glaube ich, langsam wirklich das Vertrauen abhanden gekommen ist, ob wir wirklich unter dem derzeitigen Trainer nochmal eine nachhaltige Verbesserung sehen werden im Spiel mit dem Ball. Also zunächst mal wäre es ja erstmal sehr, sehr positiv, wenn erstmal das Spiel gegen den Ball funktionieren würde. Das war ja, glaube ich, auch eigentlich das Wichtigste, was halt vor dieser Saison ausgerufen wurde, dass man halt höhere Ballgewinne kreieren wollte. Im Grunde war das ja auch eigentlich fast die einzige Idee, die man halt noch hatte, wie man halt mehr Tore schießen möchte als letzte Saison, wie man aber eben auch die Abwehr verbessern möchte. Aber letztendlich hat man eben auch nochmal so viel offensive Qualität hinzugefügt und hat ja letzte Saison wirklich im Spiel mit dem Ball schon so schlecht ausgesehen und wirklich über lange Zeit ja völlig planlos agiert und trotzdem ja irgendwie, glaube ich, noch einen fünften Platz erreicht oder einen sechsten Platz, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und tritt dann jetzt eben mit dieser neuen Idee halt eben an, hat irgendwie den Kader an sehr vielen Stellen individuell massiv verstärkt und geht dann eben die ersten beiden Spiele unter, einmal mit 5:1 gegen Bielefeld, einmal gegen Hannover halt auch mit 0:2 und spätestens ab dem Zeitpunkt sehen wir ja eigentlich, dass Daniel Thun immer mehr wieder dazu zurückkehrt, was wir halt eben letztes Jahr schon ständig gesehen haben, dass man sich halt irgendwie zurückzieht, dass man wieder in dieses Hashtag aushalten müssen zurückfällt und dass man sich einfach fragt, wie möchte diese Mannschaft noch Tore erzielen, außer dadurch, dass man halt eben individuell Qualität hat, wie jetzt besonders bei Muslia, finde ich es halt besonders auffällig, aber das kann ja irgendwie nicht das sein, was wir halt irgendwie dem Trainer noch positiv anrechnen, ne? Weil irgendwie diese individuelle Qualität, so, der hat ja eigentlich dafür zu sorgen, dass diese dass eben diese Qualität, die individuelle, dass die halt Woche für Woche quasi den Unterschied machen kann, indem man ja, dem Gegner sein Spiel nimmt und indem man idealerweise sein eigenes Spiel durchziehen kann. Davon ist aber jetzt eigentlich nichts mehr zu sehen, dass wir jetzt halt im Pokal weitergekommen haben, sind und in den letzten 3 Ligaspielen 2 Siege und ein Unentschieden geholt haben. Das ist ja eigentlich nur dem zu verdanken, dass das Tune wieder so spielt, wie das, was wir eigentlich hinter uns zurücklassen wollten. Nämlich mit diesem wirklich minimalen Ansatz, wo man halt einfach kaum selber Fußball spielen möchte. Und das finde ich halt ziemlich bitter. Und ich habe mich jetzt, glaube ich, auch einfach einmal zu häufig daran erinnert. Ich glaube, das war letzte oder vorletzte Mal in der Folge, dass wir da so gelacht haben, dass wir irgendwie immer davon ausgehen im Herbst, dass wir uns immer sagen, komm, wir müssen uns irgendwie gerade noch in die nächste Länderspielpause retten. Danach wird sicherlich mehr eine Handschrift des Trainers zu sehen sein und ich glaube einfach nicht mehr daran, weil es ist jetzt einfach einmal zu oft gewesen und dazu jetzt irgendwie noch zu sehen, dass es bei anderen Teams halt sehr wohl funktioniert, wenn man da halt irgendwie einen neuen Impuls setzt. Ich bin da, glaube ich, langsam etwas planlos. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass man Tune deswegen entlassen sollte. Aber zumindest bin ich, glaube ich, dafür, dass man sich zumindest mal langfristig wirklich Gedanken macht, wohin das führen soll. Und das sollte halt eben auch beinhalten, dass man vielleicht mit dem einen oder anderen Trainer zumindest mal Gespräche führt. Und vor allen Dingen, und das wäre mir eigentlich das Allerwichtigste, dass man halt Trainer scoutet, die man einfach gerne hätte, vielleicht dann halt eben für nächste Saison, weil jetzt in der Saison einen Trainer zu tauschen, das macht halt irgendwie wirklich nur Sinn, wenn halt wirklich nachhaltig gar kein sportlicher Erfolg mehr eintreten sollte, also wenn man halt wirklich ganz, ganz früh halt abreißen lassen muss, das ist gar nicht unbedingt so, dass ich jetzt erwarte, dass das halt passiert. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass man mit diesem Daniel Tune-Style es schafft, genau wie die letzten Jahre, halt immer mal wieder in Kontakt zu kommen, dann wieder so ein bisschen den Kontakt zu verlieren, dann wieder so ein bisschen in Kontakt zu kommen mit den oberen Plätzen, aber dass das halt letztendlich überhaupt nicht reichen wird. Und deswegen wäre es wahrscheinlich wirklich gut, wenn man sich halt zumindest Gedanken macht, ob es da nicht über kurz oder lang irgendwann einer Veränderung bedürfte.
Ja, vollste Zustimmung. Ich sag mal so, wir haben beim letzten Mal, glaube ich, schon über das Spiel gegen Paderborn geredet, als irgendwie so ein Spiel, das schon so eine Art letzte Chance sein könnte, um mal endlich zu sehen, wo die Reise fußballerisch in dieser Saison hingehen sollte. Und wenn das halt daneben gegangen wäre jetzt ergebnistechnisch, dann wäre die Luft, glaube ich, relativ dünn geworden für Daniel Tune. Jetzt hat man das Spiel gewonnen, darüber freuen wir uns. Aber wirklich gesehen, in welche Richtung diese Mannschaft entwickelt werden soll, hat man noch nicht. Und man ist jetzt schon wieder so geneigt, wie du es eben gesagt hast, zu sagen, ja gut, schauen wir mal die nächsten 3 Spiele, dann ist Länderspielpause, vielleicht entwickelt sich da ja was. Also ich wäre da sogar dabei, dass man mal bis zum Winter schon sich einen Plan B schafft und ja, sich überlegt, wer könnte denn langfristig möglicherweise Daniel Tune beerben. Ich sehe da momentan leider auch nicht die Impulse in die richtige Richtung. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber eine Handschrift sehe ich gar nicht gerade.
Also es ist ja so ein bisschen, es ist ja fast irgendwie absurd, wenn man sagt, okay, Daniel Tune Fußball, was ist das? Was hat den stark gemacht quasi? Das waren ja, wenn es mal um den eigenen gespielten Fußball ging, ging es ja viel einfach immer über die Seiten, schnell auf die Seiten, dann eine Verlagerung und dann in die Halbräume spielen von den Außen, so dass man die Gegner ein bisschen auseinanderzieht. Eben vor allem dieses flügellastige Spiel war ja immer ein großes Steckenpferd von Daniel Tune. Und wir müssen ja jetzt diese Saison mal festhalten, es wurden ja Zumindest glauben wir das. Es wurden ja Spieler für das Daniel Thune-Spiel, für dieses 4-3-3-Spiel, was Daniel Thune mit sehr flügellastigen Phasen zumindest jeweils in den Spielen, was er sehr mochte oder was ja auch teilweise sehr, sehr gut geklappt hat. Natürlich ist das auch einfacher, wenn da so ein Ciolis auf dem Flügel rumläuft. Aber auch so eine Zimbo-Felix-Klaus-Kombination, die ja auch sehr, sehr viel über Jahre immer viel gebracht hat und so. Und also es ist ja wirklich komplett absurd, wie weit man da schon wieder weg ist von jetzt gerade. Aber man darf nicht ganz vergessen, und ich stimme euch eigentlich zu, aber man darf nicht ganz vergessen, dass ungefähr alle Flügelspieler gerade ausfallen. Zimbo, okay, ist jetzt nicht der Schienenspieler, da ist als Rechtsverteidiger momentan jetzt auch nicht extrem stark. Rasmussen hat nicht so gezündet, wie am Anfang erhofft. Und dann haben wir noch so Leute wie Hetwa, der irgendwie noch nicht so weit ist, der über den Flügel kommen kann und so. Also irgendwie fällt da, glaube ich, auch gerade sehr, sehr viel in sich zusammen, weil jetzt weiß man halt wieder nicht mehr. Jetzt weiß auch Daniel Thune wieder nicht mehr. Ja gut, seine Dreierkette, das macht er ganz gerne und er spiegelt ganz gerne. Aber die einzige Spielidee, die ich bei den ganzen Jahren Daniel Thune mal so rauskristallisieren sich habe sehen, ist eben dieses sehr flügellastige Spiel, was auf gute und schnelle Verlagerungen setzt und so in den Strafraum kommen. Und das hat ja phasenweise auch immer mal sehr gut funktioniert. Aber jetzt ist Daniel Thune ja tatsächlich auch wirklich quasi allen seiner Flügelspieler beraubt. Soll nicht entschuldigen, dass da jetzt wieder so ein Gemurkse und Gegurke stattfindet, aber würde ich schon auch anmerken.
Ja, ist absolut richtig. Also das Problem haben wir allerdings auch eigentlich fast jedes Jahr, dass halt Daniel Thune darunter leidet, dass ihm halt von der sportlichen Leitung mehr oder weniger nur Spieler zur Verfügung gestellt werden, die irgendwie aus einer langen Verletzungspause kommen, extrem verletzungsanfällig sind oder bei ihrem letzten Verein eigentlich kaum gespielt haben. Dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, was daraus zu bauen. Und ich würde wirklich auch gerne sehen, was Daniel Thune halt irgendwie aus einem Kader macht, wo die Spieler halt alle mehr oder weniger matchfit sind. Aber ich glaube, wir haben zumindest in den ersten Spielen in dieser Saison ja so einen kleinen Eindruck bekommen. Und es ist, glaube ich, also ich weiß einfach nicht, ob es halt Sinn macht, ihm halt nochmal die Chance zu geben, das noch ein anderes Mal zu machen, weil es wahrscheinlich auch nicht möglich sein wird, das mit einer anderen sportlichen Leitung auszuprobieren, sondern die wird wahrscheinlich bleiben. Also auch das ist übrigens einer der Gründe, weswegen ich mir eigentlich wünschen würde, dass man da jetzt nicht vorschnell handelt, weil es ja eigentlich gut wäre, wenn der nächste Fortuna-Trainer und die sportliche Leitung quasi auf derselben Seite sind. Also wenn die sportliche Leitung den nächsten Trainer aussucht, wenn es denn wirklich einen brauchen würde. Der Vertrag von Klaus Allofs läuft ja aus am Ende der Saison. Da hat man bisher noch verdächtig wenig gehört. Und ich finde auch da ganz besonders, dass es da eines Neuanfangs bedürfte. Da habe ich allerdings noch viel weniger Hoffnung, dass man sich bei der Fortuna dazu durchringt, diese harte Entscheidung zu treffen, dass es da vielleicht jemand Neuen braucht, beziehungsweise ob man sich überhaupt bewusst ist, dass es da halt eigentlich viel, viel mehr Potenzial gäbe, vor allen Dingen auch effizienter zu arbeiten. Dann glaube ich eben nicht so richtig. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Punkt, den du da anführst. Allerdings sind wir ja wirklich auch nicht die einzige Mannschaft, wo der Trainer halt irgendwie immer mal wieder umbauen muss, wo man mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und es gibt halt eben ja dann doch viele, viele andere Mannschaften, wo es dann schon eben eine übergeordnete Spielidee gibt, die man verfolgt und anhand derer halt eben halt die Spieler ausgesucht werden. Und das ist halt einfach ein bisschen zu wenig.
Das ist, glaube ich, passiert, dass man anhand der
nicht auf dem Transfermarkt, meine ich, sondern halt eher für den Spieltag. Start, genau.
Ja. Ja, also wir kommen nicht ganz drum rum, zu erwähnen, wie auch in unserem Chat schon mehrfach erwähnt wurde, dass Dieter Hecking, Busenfreund von Klausi, kürzlich freigestellt wurde beim VfL Bochum. Wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere, aber vielleicht mal außerhalb NRWs. Please don't come.
Also gerne auch innerhalb NRWs, aber bitte nicht bei der Fortuna.
Nicht bei uns, genau. Ja. Ja, ja. Du hast natürlich recht, Lou, aber ich würde sagen, und da kommen wir jetzt dann vielleicht zu einem Ende und vielleicht aber auch dazu, bitte bald nochmal eine Finanzfolge mit David zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass Daniel Thun und Klaus Allofs und dieser Kader, der jetzt gerade da ist, sehr schicksalshaft miteinander verbunden sind, weil ich das Gefühl habe, dieser Kader ist doch eine deutliche Mehrinvestition. Ich meine, vielleicht hat man es alles wieder reingeholt durch den Siebert-Verkauf und ist jetzt doch eigentlich ganz gut auch finanziell aufgestellt, kann sein. Aber ich habe das Gefühl, man geht eigentlich noch mal ein Stück mehr in die Vollen. Habt ihr ja auch schon häufig drüber geredet. Und wenn Daniel Thun dieses Jahr den Aufstieg nicht schafft mit dieser Mannschaft und genau, wenn er das nicht schafft mit der Mannschaft, die er da bekommen hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er noch weiterhin Trainer bleibt und dann kann ich mir auch vorstellen, dass dann auch Klaus Allofs nicht verlängert wird, weil das jetzt schon irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft ist, habe ich das Gefühl. Es wird natürlich anders kommen. Wir werden im Winter um Weihnachten rum 3 weitere Jahre Klaus Allofs die Vertragsunterzeichnung bejubeln dürfen. Aber ja, ich glaube, die
Schicksalsgemeinschaft ist ja eher Borgerding Allofs als Thun Allofs und von daher hat dann, glaube ich, Allofs nämlich halt eben noch diese Möglichkeit des Bauernopfers halt irgendwie dann nochmal einen neuen Trainer zu suchen, um sich dann dadurch irgendwie vielleicht zu retten. Aber natürlich greifen wir da jetzt irgendwie auch schon ziemlich vor. Also ich hoffe auch sehr, dass diese ganze Unterhaltung in der nächsten Länderspielpause schon obsolet sein wird, weil wir da irgendwie 7 bis 9 Punkte noch gesammelt haben in den nächsten 3 Spielen, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass das ein Thema ist, das uns halt eben immer mal wieder begleiten wird jetzt hier die nächste Zeit.
Ja, und vielleicht auch ein Tor aus dem Spiel heraus erzielt haben. Das wäre, glaube ich, auch ein Schritt, der wichtig ist, irgendwie, dass man, weil wir reden ja hier gerade, nachdem man 3 Punkte eingesammelt hat, was wir ja auch gut finden, aber die Art und Weise war halt, wie wir es eben besprochen haben, nicht so, wie wir uns das vielleicht vorstellen mit diesem Kader. Ich möchte nur, wo wir gerade einfach mal Name-Dropping mit Dieter Hecking angefangen haben, da wir ja nie wieder über Trainer in dieser Saison reden müssen und ihr gerade euch ausgelassen habt über wer sonst noch alles schuld sein könnte, habe ich einfach währenddessen mich bei transfermarkt.de schlau gemacht, wer eigentlich alles gerade so da wäre und möchte euch zumindest an meinem Wissen teilhaben lassen, dass seit dem 30.06.2025 ein gewisser Danny Shahin wieder auf dem Markt ist, der mit einer Empfehlung von 0,92 Punkten bei der FC Teutonia 05 Ottensen kommt. Also vielleicht sollte man mal gucken, was Danny Shahin als Trainer so kann.
Eine Rückholaktion. Ja, schön.
Ja, also wenn es darum ginge, halt irgendwie wirklich auch nur so einen Caretaker für den Rest der Saison zu holen, dann gäbe es da ja wirklich auch noch ganz, ganz andere Rückholaktionen, die halt noch viel, viel besser wären und die wirklich auch wahrscheinlich sogar relativ vernünftig wären, auch wenn man mich da jetzt wahrscheinlich für steinigen würde. Aber es gibt ja dann noch den einen oder anderen Trainer, der ja sowieso eigentlich auch bei der Fortuna im Wort steht, dass die Fortuna der letzte Verein sein wird, den er trainieren wird. Jemand, der auch schon irgendwie in den letzten Jahren Erfolg bei solchen Aktionen gehabt hat. Ne? Also Stichwort, ich war gerade mit meiner Frau auf dem Rückweg von einem Tennisturnier. Das wäre natürlich so jemand. Aber ich glaube, es gibt da jetzt einige Leute, die schlagen da noch mehr die Hände über dem Kopf zusammen, als es beim Thema Dieter Hecking ist. hoffen wir halt wirklich, dass dieses ganze Thema wirklich nicht akut wird und ja, dass wir halt eben unter Daniel Thun sportlich und spielerisch nochmal die Kurve bekommen. Ja, da hat die Fortuna auf jeden Fall direkt am Sonntag schon wieder Gelegenheit, vielleicht mal direkt das erste Heimspiel zu gewinnen. Heimspiele waren ja letzte Saison schon eher eine Schwäche und das ist in der diesjährigen Saison ja bisher auch so. Von daher hoffen wir auch da auf die Trendwende. Da kommt es uns relativ gut zu Pass, dass mit Darmstadt ein Gegner kommt, wo die Fortuna meistens sehr gut aussieht. Und wir haben uns dieses Mal ein bisschen Expertise dazu geholt, um uns über die Lilien informieren zu lassen. Und zwar vom Daniel, vom Hoch und Weit Podcast, von unseren Podcast-Kollegen aus Darmstadt. Und der Daniel wird uns jetzt ein bisschen was zu Darmstadt erzählen.
Ein wunderschönen guten Tag, guten Morgen, gute Nacht, wann auch immer ihr, liebe Leute vom XI-Podcast, die Aufnahme startet und natürlich wann ihr, liebe Hörer des Podcasts, die Aufnahme hört. Mein Name ist Daniel, ich bin vom Hoch und Weit Podcast, der sich hauptsächlich zu 98% mit den Spielen des SV Darmstadt 98 beschäftigt und ich wurde angewiesen, ein bisschen was zu den Lilien zu erzählen, was ich natürlich gerne mache. Und wir haben jetzt 5 Spieltage durch, 10 Punkte, mal mehr, mal weniger verdient. Platz 4, wenn ich die Zahlen jetzt richtig sortiert habe in meinem Kopf. Das ist natürlich sehr, sehr gut für unsere Verhältnisse. Es ist zumindest besser als zum Beispiel 5 Punkte nach 10 Spieltagen. Manche wissen, die Eltern erinnern sich, letzte Saison hatten wir einen Fehlstart gehabt, noch unter der Ägide von Thorsten Lieberknecht. Da waren es nach, wenn ich es richtig im Kopf habe, 4 Spielen, 1 Punkt. So gesehen ist die Stimmung an sich positiv. Das Spiel vom Samstag lief ein wenig zäh und war dann doch ein bisschen so ein sehr trägiger Arbeitssieg, der mit Hilfe der Braunschweiger Hintermannschaft und einer roten Karte dann begünstigt wurde. Ein Freistoß von Marc Litscher in der 86. Minute aus knapp 20 Metern, den man so heutzutage auch nicht mehr oft sieht, also den Freistoß, hat dann den Sieg gebracht. Davor ein Tor quasi aus dem Nichts nach knappen Stunde, die Zusammenläufe, die Abläufe, das Zusammenspiel überhaupt nicht gepasst haben davor. Also es war ein eher Würgespiel gewesen. Davor hatten wir dann die Woche davor in Kaiserslautern eine ganz gute Partie abgeliefert, aber uns in den letzten 10 Minuten dann 15 Minuten 3 Stück vom Betze einschenken lassen. Eher ärgerlich. Und gegen Hertha unentschieden in einem guten Spiel, unterhaltsamen Spiel, glücklicher Sieg in Nürnberg, auch Last Minute in der 93., 94. und ein überzeugender Heimsieg gegen Bochum zu Beginn. Jetzt mal so kurz zusammengefasst die Spiele bisher. Ansonsten hat sich der Kader nicht groß verändert. Vorne haben wir immer noch Isaac Liedberg, Fraser Hornby, Kilian Corridor, den ihr aus dem Januar mit seinem Doppelpack noch kennen könntet. Dann switcht es auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, so ein bisschen je nach Ausrichtung. Luca Masaila kann da spielen oder auch Marco Richter könnte reinrutschen in die Startelf, war jetzt die letzten 2 Spiele erstmal auf der Bank, aber auch durchaus ein Element, das wichtig ist im Florian Kohfeldts Spielsystem. Auch ein bisschen achten könntet ihr auf die Diagonalbälle von Patrick Pfeiffer, dem rechten Innenverteidiger der Lilien. Der spielt gerne mal, öffnet das Spiel mit langen Diagonalbällen, was einfach auffällt, weil es nicht mehr so, nicht so oft vorkommt. Ansonsten defensives Mittelfeld, Kai Klefisch ist da Stamm und gesetzt. Den zweiten Platz in der Doppel-6 hat dann meistens Akiyama drin oder May Papela. Muss man einfach mal schauen. Ich nehme an, gegen ein spielstarkes Team wird da Akiyama spielen. Ich schätze die Fortuna auch so ein, dass sie eher zu den spielstärkeren Teams gehört, was auch im Gesamten den Lilien entgegenkommen könnte, weil wir gegen tiefstehende Gegner, gegen die stark den Beton anrühren, die defensiv sehr viel uns die Räume zumachen, durchaus schlechte Spiele abliefern. Da fehlen uns die Mittel. Ansonsten Schwachpunkte hinten rechts. Die Rechtsverteidigerposition ist seit Saisonbeginn aus diversen Gründen vakant. Dort hat der nach Spanien zu Espanyol Barcelona abgewanderte ehemalige Kapitän Clemens Riedel durchaus vielversprechende Ansätze gezeigt, bevor er dann weg ist. Da hatten wir den erwähnten Papela schon mal gehabt und jetzt Sergio Lopez, der allerdings seine Stärken und Luca Marseille, aber Lopez hat eher seine Stärken im Vorwärtsgang als hinten dicht zu halten. Auch immer ein Für und Wider, muss man immer abwägen. Aber auf jeden Fall ist dort eine Schwachstelle. Ich nehme an, dass die auch von eurer Seite aus attackiert werden wird. Und dann Marcel Schuhn hatte hinten, um die Achse komplett zu machen, hatte jetzt am Samstag durchaus einen dicken Patzer drin, hält aber auch wieder die Lilien im Spiel, ist trotzdem einer der besseren Zweitligatorhüter. Ja, und vorne dann noch Isaac Liedberg, 5 Spiele, 5 Tore. War im Winter auch noch, im Sommertransferfenster auch noch angedacht oder gab es Gerüchte über einen ominösen ägyptischen Verein, der ihn verpflichten wollen würde. Hat sich zum Glück für uns erstmal als Ente entpuppt. Gut, das dazu. Ich glaube tatsächlich, dass die Fortuna ist einer der unangenehmeren Gegner für uns, der sogenannte Angstgegner. Und wir tun uns unheimlich schwer bei Spielen bei der Fortuna. Ihr könnt ja euch mal die Arbeit machen und gucken, wann das letzte Mal dort gewonnen wurde von Lilienseite. Ich glaube, es entweder war es mal in den Nullerjahren oder dann tatsächlich irgendwann in den 80ern. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Aufnahme, euch viel und den Hörern viel Vergnügen und bin leider nicht dabei dieses Mal. Freue mich aber jedes Mal über Düsseldorf oder in Düsseldorf beim Spiel zu sein. Ich glaube, es ist auch absehbar, dass es das in der nächsten Saison geben wird, ohne uns beiden Teams zu nahe treten zu wollen. Ganz oben in den ersten 2, 3 sehe ich die beiden nicht. Bis dann und schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank, Daniel. Sehr spannend zu hören. Die Darmstädter gehen ja anscheinend wirklich durchaus etwas positiver in dieses Spiel rein, als wir das tun. Wollen natürlich mit dem Sieg dann wirklich unter die ersten 3 stoßen. Was denkt ihr denn, wie wir die Darmstädter erwarten können? Also scheinen ja wirklich auch so ein eher typischer Zweitligist zu sein, ne? Probleme gegen tiefstehende Mannschaften, aber relativ gefährlich gegen Mannschaften, die halt selber den Ball am Fuß haben. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich wieder darauf einstellen, dass wir große Probleme haben werden, Lösungen zu finden. Oder wie erwartet ihr das?
Müssen wir erstmal gucken, wer spielfähig ist, würde ich sagen, und dann wahrscheinlich auch erstmal wieder so eine Karlsruhe-Nummer versuchen, sich auf jeden Fall hinten rum erstmal sehr dicht aufstellen. Und ja, ich wage gerade keine Prognose zu irgendwelchen Aufstellungen und so weiter. Da muss, wie der Tim das so schön gefordert hat, erstmal eine Stammacht stehen, damit man auf genaueres irgendwie eingehen kann, würde ich sagen.
Ich hoffe auf ein paar schöne Standardsituationen. Also ich muss sagen, keine Ahnung.
Weitschüsse von Jan Selar.
Genau. Aber ich sehe tatsächlich nach dem, was ich von Fortuna momentan in der Saison alles gesehen habe, da auch Darmstadt als Favoriten an. Es ist tatsächlich
Siehst
so.
Siehst du das dass, anders, Lou?
Ich wollte noch eine Sache sagen zu Darmstadt. Ich habe die ganz oft bei unseren Saisontippspielen viel höher eingeschätzt, als sie am Ende abgeschlossen haben. Dieses Jahr habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze mal aufzugeben und habe sie zwischen Platz 10 und 12 getippt. Ach, verdammte Scheiße, da machen die das antizyklisch. Wahrscheinlich steigen sie dieses Jahr auf.
Ja, da wäre ich jetzt auch nochmal sehr, sehr vorsichtig mit. Ich kann das irgendwie auch nachvollziehen, Tim. Also ich hatte die jetzt auch nicht so ganz für weit oben auf der Liste dieses Jahr. Ich weiß gar nicht genau, wo ich sie jetzt hingetippt habe, aber um den Aufstieg habe ich sie auf jeden Fall auch nicht mitspielen sehen. Man sieht natürlich bei denen, dass die halt große Teile ihrer Mannschaft aus dem letzten Jahr zusammengehalten haben. So, das ist natürlich sehr, sehr positiv, dass man da irgendwie die Leistungsträger nicht abgegeben hat. Aber ich glaube halt irgendwie auch noch nicht so richtig an Florian Kohfeldt. Also ich glaube, mehr als ein guter Mittelfeldplatz, so vielleicht mit Kontakt zu den ersten sechs, wird das am Ende halt irgendwie auch nicht werden. Da wäre ich schon überrascht. Trotzdem, ja, ich meine, du hast mich gefragt, wer da für mich der Favorit ist, kann ich gar nicht so sehr sagen. Also ich würde vermuten, dass es vor allen Dingen ein enges Spiel wird und dass das halt im Grunde in jede Richtung kippen kann. Das ist natürlich die Mega-Voraussage, aber es wird dann auf Kleinigkeiten ankommen und so. Aber ich erwarte mir halt vor allen Dingen halt eben keine, ich erwarte mir nicht wirklich einen Schritt nach vorne von der Fortuna, sondern dass man halt irgendwie höchstens auf die altbewährte Weise irgendwie Erfolg haben kann. Und dann wäre das natürlich super, weil man wirklich mit einem Sieg wieder den Kontakt herstellen würde zum oberen Drittel. Das wäre schon richtig gut. Einfach um halt weiter in der Saison drin zu bleiben. Aber ja, ich glaube, ich rechne vielleicht jetzt mal so am ehesten mit einem Unentschieden.
Jo, das wäre dann der 1001. Punkt in der zweiten Liga für Fortuna, wenn es unentschieden ausgeht. Und ob es denn so kommt, da werdet ihr am Wochenende schlauer sein und wir werden es nächste Woche für euch besprechen.
Aber bis nächste Woche.
Bis dann.
Dann bis dann. Ciao.